ARD.
Der Operationsplan Deutschland beschäftigt sich mit all den Fragen, mit denen wir uns seit 30 Jahren nicht beschäftigen müssen, nämlich was passiert in dem Fall, in dem wir einen Verteidigungsfall haben, wir also angegriffen werden.
Was ist, wenn wir angegriffen werden? Diese Frage stellen sich nicht nur Politiker wie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, sondern spätestens seit Februar 2022 auch viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Er schützt uns im Falle des Falles. Darum geht es in dieser Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Diesen Podcast hören Sie jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Ich bin Cecilia Kloppmann und freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat uns schlagartig bewusst werden lassen, wie verwundbar wir sind. Die Annahme von Klaus Kinkel, der 1997 nach dem Ende des Kalten Krieges als Außenminister sagte, wir seien nur noch von Freunden umgeben, hat sich als Trugschluss herausgestellt. Das jahrelange Zurückfahren der Verteidigungsausgaben und damit auch der Fähigkeit hat sich als höchst riskant erwiesen. Die Politik hat das erkannt und ein Milliardenpaket für die Bundeswehr verabschiedet. Doch was ist mit dem Zivilschutz? Sind wir vorbereitet auf Angriffe auf die sogenannte kritische Infrastruktur? Mein Kollege Dirk Reinhardt hat sich intensiv und lange mit diesem Thema beschäftigt. Lieber Dirk, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, ich freue mich auch. Danke fürs Hiersein.
Dirk, Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Wie wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer denke ich da im ersten Moment erstmal so ans Internet, an Flughäfen, Gleisanlagen, Autobahnen. Was gibt es denn noch, worauf man im ersten Moment vielleicht nicht so kommt? Also was noch Ziel eines solchen Angriffes sein könnte?
Ja, man kann erstmal generell sagen, alles, was für das Leben in diesem Land notwendig ist. Das kann zum Beispiel eine Talsperre sein, also für die Wasserversorgung, Trinkwasserversorgung, genauso gut auch eine Abwasserkläranlage. Das klingt erstmal auf den ersten Blick ein bisschen seltsam, aber man muss sich ja nur vorstellen, was passiert, wenn die Toilettenspülung nicht mehr funktioniert. Dann natürlich auch alles, was zum Beispiel mit der Produktion von Lebensmitteln zu tun hat, sowohl also landwirtschaftliche Betriebe als auch verarbeitende Betriebe, die dann im Prinzip das Brot backen, das Mehl herstellen etc. Ansonsten natürlich auch alles, was mit medizinischer Versorgung zu tun hat, Krankenhäuser vor allen Dingen, Rettungsdienste mit deren Infrastruktur und so weiter.
Talsperren, Klärwerke, das sind ja alles so Anlagen, wo man eigentlich nicht denkt, dass man die jetzt besonders schützen muss. Vielleicht noch für Fälle von Naturkatastrophen, aber im Grunde ja eigentlich nicht vor militärischen Angriffen. Das heißt, ein solcher Schutz kostet ja auch zusätzlich Geld, was man eigentlich gar nicht ausgeben müsste.
Naja, das ist richtig. Also im Prinzip, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Frage ist, wie gut kann ich sowas schützen? Also wie gut kann man eine Talsperre schützen? Sagen wir mal so, wäre man jetzt im Krieg, würde man möglicherweise Flugabwehrsysteme oder Luftabwehrsysteme dort installieren. Das ist jetzt natürlich ein sehr stark auf den Krieg bezogenes Szenario. Ansonsten muss man halt schauen, dass man zumindest solche Anlagen vor Sabotageakten zum Beispiel schützt. Also dass jemand hingeht und eine bestimmte technische Einheit, irgendwie ein Gerät zerstört. Ich bin kein Experte für Talsperren. Also dass jemand hingeht, die Technik zerstört und damit im Prinzip die Funktionsweise dann dieser Einrichtung lahmlegt.
Oder eben, dass auch zum Beispiel die Sprengung von so einer Stauanlage ja auch großen Schaden anrichten kann für die Zivilbevölkerung.
Das ist richtig. Das kann man eben in der Ukraine auch sehr gut beobachten, dass solche Dinge natürlich auch immer bei der Kriegsführung, also von den verschiedenen Armeen eingesetzt werden, dass wenn man eine große Landfläche überflutet durch die Sprengung einer Talsperre, dass man dann dieses Land dann auch für die gegnerischen Truppen dann nicht betretbar macht. Auch im Katastrophenfall. Ja, wir haben eine Naturkatastrophe, auch das haben wir ja schon bei Hochwassersituationen in den letzten Jahren immer wieder auch in Deutschland erlebt, dass zum Beispiel Deiche brechen, dass also dann eben große Landflächen überflutet werden. Das ist eine Situation, die kann auch bei Naturkatastrophen passieren. Ne? Und dass man sich da ein bisschen darauf vorbereitet, ist schon sinnvoll.
Nochmal zu der Frage, zu den Kosten, Dirk. 100 Milliarden Euro Sondervermögen gibt es für die Bundeswehr. Wie ist das jetzt mit dem Zivilschutz? Gibt es da auch Geld dafür? Wird da schon welches bereitgestellt?
Ja, dazu habe ich mit verschiedenen Ländervertretern jetzt auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch gesprochen. Die verweisen natürlich schon darauf, dass in dem Bereich schon viel gemacht worden ist im Zivilschutz, aber dass noch mehr notwendig ist. Also da habe ich eben aus Sachsen eben auch gehört, dass da die Forderung der Länder besteht, ein Sondervermögen von 10 Milliarden Euro für Investitionen für die Verbesserung des Zivilschutzes da auch bereitzustellen.
Und weil du es gerade angesprochen hast, die Länder, was machen die denn schon in Bezug auf den Zivilschutz?
Ich habe jetzt zum Beispiel darüber auch mit dem Thüringer Innenminister Georg Mayer gesprochen. Der hat zum Beispiel gesagt, dass sein Ministerium, das Innenministerium, sich jetzt intensiver noch mit dem Thema beschäftigen möchte. Das heißt, auch auf die anderen Ressorts zugehen will, sie auch dafür sensibilisieren will, dass da mehr Schutzmaßnahmen zur Resilienz, ist ja der Fachbegriff, zur Steigerung der Resilienz da notwendig sind. Er nennt als eine Maßnahme die Gründung einer Cyberagentur, das heißt einer Behörde, einer Stelle, die ein Auge darauf hat, wer wird durch Cyberangriffe attackiert. Da gibt es ja auch schon viele Angriffe jetzt im Zivilbereich auch schon, dass also Unternehmen insbesondere in der Energieversorgung attackiert werden. Also diese Cyberagentur ist so ein Projekt. Es gibt zum Beispiel auch die Diskussion über öffentliche Schutzbauten für die Zivilbevölkerung, also Bunker. Und da sagte der Innenminister eben auch, dass man da jetzt mal schauen will, welche Bauten, zum Beispiel Tiefgaragen, Parkhäuser etc., also unterirdische Einrichtungen dafür geeignet sind. Das will man jetzt mal sich anschauen und dann mal schauen, ob man diesen oder jeden Bau, Tiefgarage zum Beispiel, als öffentlichen Schutzraum auch ausweist und dann auch entsprechend noch fit macht. Da werden sicherlich dann hier und da noch ein paar Einbauten notwendig sein.
Für den Schutz der Bevölkerung braucht man eben auch einen Plan. Jetzt im Januar 2025 tritt der sogenannte Operationsplan Deutschland in Kraft. Wir haben es gerade im Intro gehört. Darauf hat sich auch Verteidigungsminister Boris Pistorius bezogen. Was ist dieser Plan, Dirk? Also was beinhaltet der eigentlich? Ich habe gelesen, er hat 1000 Seiten.
Ja, das ist ein sehr umfangreiches Papier, wohl, soweit ich weiß, auch das erste dieser Art, das seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland geschrieben worden ist. Das ist zunächst erstmal ein militärischer Plan. Ja, also ich gehe mal zurück sozusagen zum Militärbereich. Die NATO und die Bundesregierung, die Bundeswehr schauen sehr genau darauf, was da in Osteuropa passiert, also im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Man geht davon aus, dass Russland im Jahr 2029 spätestens in der Lage sein wird, militärisch auch woanders anzugreifen. Und man geht davon aus bei der NATO, dass eines der, naja, sagen wir mal, bevorzugten, in Anführungszeichen, Ziele Russlands wären dann die drei baltischen Staaten. Die sind NATO-Mitglied, das heißt, die sind unsere Verbündeten. Würden diese angegriffen, zum Beispiel durch Russland, dann träte der Bündnisfall in Kraft. Das heißt, die anderen NATO-Staaten wären verpflichtet, die angegriffenen Länder zu unterstützen. Militärisch, vor allen Dingen militärisch natürlich. Und da spielt jetzt dieser Operationsplan Deutschland eine wichtige Rolle, der genau sich mit diesem Szenario beschäftigt und dann jetzt festschreibt, was ist die Rolle Deutschlands in einem solchen Szenario. Die Rolle Deutschlands in einem solchen Szenario ist die einer zentralen Drehscheibe für die NATO. Das heißt, NATO-Truppen von West nach Ost bewegen sich durch Deutschland. Material, also Fahrzeuge, Technik, Versorgung etc. geht alles über Deutschland oder zum großen Teil über Deutschland in Richtung Osteuropa. Umgekehrt gibt es natürlich dann auch Bewegungen zum einen von verwundeten Soldaten, die aus dem Kriegsgebiet ins Hinterland, wir wären dann sozusagen Hinterland, geholt werden, um versorgt zu werden. Und natürlich auch wären wir sicherlich Aufnahmeland auch für Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet. Das heißt, also Deutschland ist da so eine Art zentrale Drehscheibe. Und wer da welche Aufgabe übernimmt, das steht in dem Operationsplan Deutschland drin. Der ist geheim. Ich habe in den letzten 12, 13 Monaten sehr viele Vorträge dazu gehört, vor allen Dingen auch mit Vertretern der Bundeswehr darüber gesprochen. Ich habe so ein bisschen so einen Überblick bekommen, was ich gerade skizziert habe, wie das aussieht. Ich bin sehr überrascht darüber, wie detailliert dieser Plan ist. Vielleicht noch, um ein Beispiel zu nennen. Ich war jetzt im Mai 2024 in Weimar bei der Tagung der evangelischen Militärseelsorge in Weimar. Dort hat der Generalinspekteur General Breuer gesprochen. Da ging es unter anderem um die Frage, welche Rolle spielt die Militärseelsorge in dem Kriegsfall? Und das ist dann insofern ganz spannend gewesen, als man gesagt hat, naja, wir sind ungefähr 100 evangelische Militärseelsorger, wenn die möglicherweise alle dann an der Front sind, weil ja die Bundeswehr ja dann auch im Bündnisfall zum Beispiel in Osteuropa im Einsatz wäre. Wer versorgt eigentlich die verwundeten und vielleicht auch sterbenden Soldaten hier in Deutschland in den Krankenhäusern, Lazaretten, wie auch immer? Also das hat mich dann schon überrascht, wie detailliert in diesem Operationsplan Deutschland Dinge festgelegt werden.
Und solche Sachen wie Krankenhäuser, Truppenbewegungen oder auch Flüchtlinge, Verletzte, das sind ja auch alles Dinge, die dann auf die Infrastruktur zählen, die dann geschützt werden muss, richtig?
So ist es, genau, richtig. Vielleicht noch ein Punkt vorweg. Das ist auch ein ganz zentrales Wort, das aus Sicht der Bundeswehr noch nicht in vielen zivilen Behörden verankert ist. Im Kriegsfall muss die zivile Seite die militärische Seite unterstützen. Bislang ist es ja immer umgedreht, also bei Katastrophenfällen ist es ja so, dass dann die Bundeswehr meistens hilft. Und jetzt wird ganz klar gesagt, nein, wenn der Kriegsfall eintritt, dann wird die Bundeswehr nicht dafür sorgen, dass die Tankstellen mit Sprit versorgt werden, sondern umgekehrt wird es so sein, dass die Bundeswehr zu den Tankstellen fährt und sich dort ihren Sprit holt, den sie braucht. Das ist eine ganz entscheidende Frage, dass man die Verantwortung sehr stark auch in der zivilen Seite sieht, dass die halt alle Maßnahmen, die auch militärisch da stattfinden, unterstützt.
Du bist für deinen Film, der demnächst veröffentlicht wird auf YouTube und den ich schon sehen konnte vorab, unterwegs gewesen. Unter anderem gab es ein Vorbereitungstreffen mit Landräten in Thüringen und da ging es eben auch um die Ängste in der Bevölkerung, die solche Vorbereitungen auslösen.
Kurz noch zur Erläuterung, das war so eine Art sogenannte Stabsübung, das heißt, wo also die Landrätin des Werra-Meißner-Kreises in Hessen, das ist direkt Nachbarkreis vom Eichsfeld-Kreis in Thüringen, und noch einige andere Landräte aus Thüringen und Brandenburg mit ihren Mitarbeitenden, mit ihren Stabsleuten, Verwaltungsleuten so ein Szenario halt trainiert haben. Da ging es also um die Frage, wir haben jetzt hier NATO-Truppen, die auf dem Weg nach Osten sind und durch Hessen und Thüringen fahren auf der Autobahn und die müssen jetzt hier übernachten. Und die Aufgabe der Landrätin und ihres Stabes war dann in dem konkreten Szenario, zum einen ein sogenanntes Convoy Support Center einzurichten, also einen Rastplatz, sage ich mal. Und zum anderen eben die Routen festzulegen, auf denen sich diese Militärkonvois bewegen dürfen. Das sind ja auch Panzer dabei, also Schützenpanzer zum Beispiel in dem konkreten Fall. Die können ja auch nicht über jede Brücke fahren, wegen Gewicht und so weiter. Da geht es also darum, das zu planen. Und die Landrätin sagte halt, naja, wenn wir zum Beispiel jetzt eine Turnhalle nehmen oder einen anderen öffentlichen Raum, einen Gemeindesaal, den wir jetzt als Unterbringungsort für Soldaten benötigen, dann gibt es natürlich dann die Fragen aus der Bevölkerung, ja, warum gerade unsere Turnhalle, gehen Sie doch lieber in den Nachbarort, warum müssen wir jetzt und so weiter.
Weil die Leute Angst haben, dass sie dann zum Ziel eines Angriffs werden.
Zum Beispiel, das kann diese Angst sein, das kann natürlich genauso gut auch sein, dass man, wir hatten das ja in anderen Fällen auch schon, als der Ukraine-Krieg ausbrach und wir viele Flüchtlinge aus der Ukraine hier in Deutschland ankamen, da wurden ja zum Teil zeitweise auch zum Beispiel Turnhallen eben für die Unterbringung benutzt. Und da hieß es dann, naja, aber jetzt können die Kinder keinen Sport mehr machen und so weiter und so weiter. Das sind manchmal ganz, ich sag's mal, profane Dinge.
Was aber auch verständlich
natürlich
ist, dass verständlich die Leute irgendwann nachfragen.
Es ist ja immer ein Eingriff auch in das bisherige Leben, in das gewohnte Leben. Und das macht erstmal bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, sorgt es für Verunsicherung. Und da sagt eben die Landrätin auch, es ist ganz wichtig, dass sie da aufklären, auch rechtzeitig schon, sagen, das passiert hier gerade, das hat den und den Hintergrund, das hat die und die Folgen für die Bevölkerung und wir versuchen das irgendwie so zu organisieren, dass das für alle in einem verträglichen Maße ist.
Lass uns nochmal zurückkommen auf die kritische Infrastruktur. Du bist im November auf der Messe Protect gewesen in Leipzig. Hast du gemerkt, dass dieses Thema Schutz der kritischen Infrastruktur jetzt eine größere Bedeutung hat, zum Beispiel seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, also zum Beispiel für Unternehmen, die solche Infrastruktur betreiben, also sowas wie Stadtwerke, Energieversorger oder auch Internetanbieter?
Also zumindest war das in den Gesprächen sehr deutlich spürbar, die ich da geführt habe, eben auch mit Vertretern von Unternehmen zum Beispiel auch. Da waren natürlich auch viele Unternehmen da präsent, die technische Lösungen, auch Computerlösungen, also Softwarelösungen anbieten zum Schutz vor Cyberangriffen oder vor Angriffen direkt, dass jemand irgendwie versucht, in einen Flughafen einzudringen zum Beispiel. Und die sagten halt auch, dass schon eine deutlich größere Sensibilität der Unternehmen auch spürbar sei, dass mehr zum Schutz getan werden muss. Dass auch die Cyberangriffe, also die Versuche über IT, über Software, übers Internet ein Unternehmen oder eine Behörde lahmzulegen, auch gestiegen sind. Das war ganz interessant. Ein Gesprächspartner sagte mir, dass man merkt, dass Angreifer ganz bewusst auch versuchen, eben nicht nur mal so ein bisschen Unruhe zu stiften, sondern wirklich einen Schaden anzurichten, der auch auf Lieferketten Auswirkungen hat. Also ich schalte ein Unternehmen aus und mir weiß genau, das beliefert andere Unternehmen. Ich sage mal ein Beispiel, Nahrungsmittelindustrie, eine Mühle, die Mehl produziert, wird lahmgelegt. Daraufhin können die Bäcker in der Region kein Brot mehr backen, weil es kein Mehl gibt. Und dann kann man sich ja vorstellen, was das für Folgen hat. Also man merkt schon, dass da eine deutlich größere Sensibilität zu spüren ist.
Das ist ja, glaube ich, auch der Unterschied, wo es sich jetzt hin entwickelt, dass es also gezielte Sabotageakte gibt, die also zum Beispiel sowas, wie du sagst, Lieferketten dann unterbrechen sollen. Währenddessen, wir hatten zum Beispiel in diesem Podcast eine Folge im Mai 2022, Hacking-Angriffe auf Kommunen. Das gibt es ja schon eine ganze Weile. Universitäten sind da im Fokus gewesen, Krankenhäuser sind schon im Fokus gewesen und Unternehmen natürlich, wo es vor allen Dingen aber um Lösegeldforderungen, wo es um Kriminelle geht. Das, was du angesprochen hast, ist eine andere Bedrohung. Wenn wir über Bedrohung reden, müssen wir auch darüber reden, woher die kommen könnte. Du hast auf dieser Messe Konstantin Tsetsos getroffen. Der ist Politologe an der Bundeswehr-Universität in München. Und der sagt dazu Folgendes.
Wir sind von systemischer Rivalität konfrontiert. Das ist ein aufstrebendes China. Sie sehen, wir haben Russlandkrieg, wir haben Instabilität im Mittleren Osten. Das schwappt alles nach Europa rüber, politisch, wirtschaftlich, militärisch, sozial. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Und leider, ja, die See wird rauer und de facto sind wir schon im Krieg heute.
Wir sind de facto schon im Krieg, sagt Konstantin Tsetsos. Woran macht er das fest, Dirk?
Nicht nur er, auch andere Experten machen das fest an der Tatsache, dass zum einen solche Hackerangriffe stattfinden, zum anderen Vorfälle passieren. Wir können das gerade in der Ostsee sehr gut beobachten, wo russische und chinesische Schiffe in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach Datenkabel zerstört haben, indem ihre Anker über den Boden geschleift haben. Da kann man die Verursacher sehr deutlich ja festmachen, nämlich in diesen Schiffen. Wir haben natürlich auch bei vielen anderen Sachen also noch Angriffe, Sabotageakte, zum Beispiel auf Anlagen. Also ich nenne ein Beispiel, Pößneck in Ostthüringen war im Frühjahr vergangenen Jahres Schauplatz von 3 Brandanschlägen, die innerhalb weniger Wochen passiert sind. Zum einen auf ein Umspannwerk eines Energieversorgers, außerdem auf einen Funkmast für die Mobilfunktelefonie und auf ein Stellwerk der Bahn. Das hatte jeweils Folgen, dass also ein paar tausend Haushalte zeitweilig ohne Strom waren in der Region, dass Störungen auch im Bahnverkehr war. Inwieweit das jetzt den Mobilfunkbetrieb da eingeschränkt hat, weiß ich nicht. Aber das ist ganz interessant, wenn man sich dann auch mit den Ermittlungsbehörden unterhält oder auch mit den Betreibern dieser Anlagen, die sagen, naja, es ist deutlich gewesen, dass zumindest im Fall dieses Umspannwerkes der oder die Täter sehr genau wussten, was sie taten. Und dass man also annehmen kann, dass man getestet hat, was passiert, wenn ich so ein Ding ausschalte. Der Thüringer Innenminister Georg Mayer ist da sehr deutlich, der sagte also, wir müssen davon ausgehen, dass zum Beispiel Russland hinter solchen Aktionen auch steckt, jetzt nicht vielleicht in Pößneck, aber möglicherweise auch in Pößneck. Wir wollen jetzt nicht spekulieren, wer es war, aber es ist ja deutlich, dass das solche Beispiele sind, wo man mal testet, was passiert, wenn ich bestimmte zentrale Punkte kaputt mache. Das ist diese Art von Krieg, von der da die Rede ist. Energieversorger zum Beispiel. Wenn man sich dort erkundigt, mal, das erleben das seit Jahren schon, dass gerade bei Netzbetreibern, die also Strom- und Gasnetze betreiben, dass deren IT-Systeme angegriffen werden, um sie lahmzulegen. Genauso gut gibt es immer mal wieder Angriffe auf Behörden. Da ist es so, da sagte mir ein IT-Sicherheitsexperte, da war es sicherlich früher so, dass auch Kriminelle dahinter gesteckt haben. Aber die haben natürlich gemerkt, dass es da kein Lösegeld gibt. Er sagte sogar, dass die nach seiner Wahrnehmung Angriffe auf Behörden sogar zurückgegangen sind, solche IT-Angriffe, weil es da nichts zu holen gibt, um es mal etwas salopp zu formulieren. Und er sagt aber gleichzeitig auch, staatliche Akteure, wenn die hinter solchen Angriffen stecken, die haben ein anderes Interesse. Die wollen nicht das schnelle Geld verdienen, sondern die wollen Informationen abgreifen. Die wollen wissen, wie so ein System funktioniert, wer wie, wo, was, wie verwaltet und wie man sowas lahmlegen kann. Das sind so ganz kleine Beispiele. Ich lege eine Kreisverwaltung lahm und sorge dafür, dass die 4, 5, 6, 8 Wochen lang zum Beispiel das Bürgergeld nicht auszahlen kann. Dann stehen die Bürgergeldempfänger oder eben andere Empfänger von Leistungen des Staates vom Landratsamt und sind wütend, weil sie kein Geld kriegen und sich nichts zu essen kaufen können. Ja? Und das ist genauso eine Art von Chaos, sagen die Sicherheitsbehörden, Russland auch gerne in Deutschland stiften möchte.
Klar, damit untergräbt man natürlich die Demokratie, indem man diesen Frust schafft oder eben auch Verunsicherung. Gibt es denn eigentlich eine Verlagerung hin dieser Angriffe auf die kritische Infrastruktur? Und warum wird die überhaupt verstärkt zum Angriffsziel?
Also das sind so niederschwellige Bedrohungen, sage ich mal. Hat mir auch ein Gesprächspartner bei der Bundeswehr etwa so in diesen Worten gesagt. Es geht darum, unterhalb des sogenannten Bündnisfalls nach Artikel 5 der NATO zu bleiben. Das heißt, ein NATO-Mitglied in einer Weise anzugreifen, zum Beispiel indem man halt Infrastruktur kaputt macht oder sabotiert, wo aber die Auswirkungen nicht so dramatisch sind, dass sie das ganze Bündnis irgendwie betreffen. Das heißt also, wenn in Deutschland ein Eisenbahnknotenpunkt irgendwie gestört wird, dann kommen ja nicht die Amerikaner und bringen den wieder in Ordnung. Und
greifen auch nicht Russland an.
Greifen deswegen auch nicht Russland oder China an, genau, richtig. Und das heißt, dass man solche niederschwelligen Sachen macht, die gerade so weit gehen, dass es eben keinen Bündnisfall der NATO auslöst.
Und welche Rolle spielt da Deutschland aufgrund der geografischen Lage als Ziel dieser Angriffe auf die Infrastruktur, Dirk?
Eine ganz zentrale Lage, weil wir der Dreh- und Angelpunkt, die Drehscheibe für die NATO sind. Wenn es einen heißen Konflikt in Osteuropa geben sollte, dann sind wir die Drehscheibe und deswegen ist unsere Infrastruktur da, glaube ich, in erster Linie auch gefährdet. Das gilt natürlich entsprechend auch für Polen zum Beispiel oder auch für andere Länder, jetzt wie Belgien und die Niederlande. Also Antwerpen ist einer der Seehäfen, die also eben auch von der NATO benutzt werden, ist auch in vergangenen Jahren auch schon von den US-Truppen benutzt worden sind für die Anlandung von Truppen, die dann weiter Richtung Osten marschiert sind. Das heißt, es betreffe auch andere Länder. Aber irgendwie müssen alle, die über Land gehen oder fahren, irgendwie durch Deutschland. Und deswegen sind wir da von ganz zentraler Bedeutung.
Um diese Infrastruktur zu schützen, Dirk, braucht man natürlich Personal. Da hat man auf der einen Seite gerade aktuell immer wieder eine Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Kann man auch in deinem Film nochmal ausführlich sehen. Ich würde gerne bei den zivilen Möglichkeiten bleiben hier in unserem Gespräch. Wo kann da das Personal herkommen, wenn es nicht vom Militär kommt?
Naja, das sind ja diese sogenannten Blaulichtorganisationen. Das konnten wir zum Beispiel bei einer Heimatschutzübung der Bundeswehr in der Oberlausitz mal sehr gut beobachten, wo es also darum ging, die Zusammenarbeit zwischen militärischem und Zivilbereich. Da war also das Deutsche Rote Kreuz dabei, da war das Technische Hilfswerk dabei, die mit den Bundeswehrleuten zusammen sich um bei der Übung Verletzte gekümmert haben oder eben auch kaputte Fahrzeuge repariert haben. Das heißt, die Blaulichtorganisationen, auch Rettungsdienste, Feuerwehren natürlich, spielen da eine ganz wichtige Rolle, die sie ja jetzt auch im Krisenfall, im Katastrophenfall ja auch schon spielen. die müssen dann eben auch in der Lage sein, entsprechend auch das Personal dann auch bereitzustellen. Ja, das ist natürlich gerade zum Beispiel bei Feuerwehren, bei freiwilligen Feuerwehren ja auch so eine Sache. Ne?
Oder jetzt schon bei, oft ein Problem.
Genau, richtig. Ja. Ne? Also das heißt, die leben ja sehr stark eben auch vom Ehrenamt. Gut, wenn wir jetzt, sagen wir mal, vom Kriegsfall reden, da gelten ohnehin ganz andere Regeln. Ne? Das ist mal ganz klar. Aber es ist erstmal generell so, dass diese Organisationen auch eine entsprechende Personalausstattung auch brauchen. Und darauf zielt ja auch so ein bisschen die Forderung eben aus den Bundesländern ab, dass sie da auch noch Geld brauchen für ein Sonderprogramm Zivile Schutz.
In deinem Film, da hast du besucht eine Übung einer Heimatschutzkompanie in Thüringen. Da habe ich mich gefragt, ist das was Neues, diese Heimatschutzkompanien? Also was ist das und kann da jeder mitmachen?
Also diese Heimatschutzkompanien gibt es schon seit vielen Jahren bei der Bundeswehr.
Noch nie was davon gehört.
Ist jetzt auch nicht so bekannt geworden. Aber die sind jeweils bei den Landeskommandos. Also es gibt in jedem Bundesland in Deutschland ein Landeskommando der Bundeswehr. Das ist im Prinzip die Schnittstelle, der zentrale Ansprechpartner auf Seiten der Bundeswehr für zivile Behörden. So. Und denen sind jeweils solche Heimatschutzkompanien unterstellt. Die bestehen in aller Regel aus so bis zu 120 Leuten. Das sind alles Reservisten, also ehemalige Soldaten und Soldatinnen oder auch Seiteneinsteiger, die dann dort für einige Wochen oder einige Tage pro Jahr dann üben, das militärische Handwerk, das Soldatenhandwerk, sagen wir mal, trainieren. Die Bundeswehr hat jetzt allerdings verstärkt, auch unter dem Eindruck jetzt auch des Angriffs Russlands gegen die Ukraine vor fast 3 Jahren, als es ja auch darum ging, dass die Bundeswehr gesagt hat, wir müssen uns jetzt wieder verstärkt auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren, hat also auch die Bundeswehr begonnen, den Heimatschutzbereich ein bisschen neu zu organisieren. Also es wurden jetzt in den vergangenen Monaten mehrere sogenannte Heimatschutzregimenter gegründet. Da geht es aber im Prinzip so ein bisschen um die bessere Führungsstruktur, dass man die ein bisschen effektiver führen kann. Aber diesen Heimatschutz, den gibt es schon lange und der wird jetzt aber eben noch weiter ausgebaut werden.
Und das läuft ja leider auch noch nicht so reibungslos. Da gibt es eine Menge Probleme. Hat hier für den Film Oberst Georg Oehl erklärt, der war bis zum Herbst Kommandeur des Landeskommandos Thüringen.
Die kritische Größe ist die Freiwilligkeit des Arbeitgebers. Warum haben wir nur 25 hier für diese Übung? Weil mehr Arbeitgeber sich nicht gefunden haben, um die Kameradinnen und Kameraden freizustellen. Trotz Anschreiben von meiner Seite an die Arbeitgeber. Und daran müssen wir noch etwas arbeiten, weil eine Heimatschutzkräfte einsatzbereit zu halten, macht die nur dann Sinn, wenn ich sie alle habe, wenn ich sie brauche und nicht nur einen Teil davon bekomme.
Was er meint, ist, dass das Prinzip der Freiwilligkeit nicht mehr richtig funktionieren kann, weil die Bundeswehr ja dann nicht festrechnen kann, mit wie vielen Reservisten sie planen kann. Und er meint, es müsse eine Gesetzesänderung geben dahingehend, dass wir von der Freiwilligkeit her zur Verpflichtung kommen. Dass Unternehmen verpflichtet sind, jederzeit auf Anforderung der Bundeswehr ihre Mitarbeitenden, die Reservisten sind, freizustellen für solche Übungen zum Beispiel, für solche Einsätze. Und dass, wenn sie das nicht möchten oder die Person nicht freistellen möchten, eine sogenannte Unabkömmlichkeitserklärung abgeben müssten. Das ist vergleichbar mit der Diskussion um die Organspende, die wir ja gerade haben. Bislang ist Organspende ja generell freiwillig. Jetzt soll es ja geändert werden dahingehend, dass jeder verpflichtet ist, Organspender zu sein und er muss sich ausdrücklich durch eine entsprechende Erklärung davon ausnehmen.
Das heißt ja im Prinzip, auch wir als Bürgerinnen und Bürger werden stärker in die Pflicht genommen. Was ich mich auch gefragt habe, Dirk, wenn wir über Zivilschutz sprechen, geht es ja um Zivilisten, also um uns. Das heißt, wir müssten eigentlich auch alle mitmachen und bräuchten dafür eigentlich auch so gewisse Grundfähigkeiten. Also wir sind ja in der DDR aufgewachsen. Wir haben auch beide noch, du wahrscheinlich Wehrerziehung gehabt als Junge, ich als Mädchen Zivilverteidigung. Das war natürlich ideologisch geprägt, keine Frage, aber man hat so ein grundsätzliches Verständnis bekommen. Also man kann mit einem Kompass umgehen, man hat Erste Hilfe gelernt, man hat was über Evakuierungsmaßnahmen gelernt, man wusste, wie man eine Gasmaske aufsetzt. Das ist alles verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten, oder?
Das kann man wohl so sagen, ja. Und ich meine, es gab ja entsprechende, soweit ich das weiß, in der Bundesrepublik alt, vor 1989 gab es ja Ähnliches ja auch, zumindest dadurch, dass die Wehrpflicht noch galt und jeder Mann irgendwie was damit zu tun hatte. Das ist natürlich dadurch in Deutschland verloren gegangen, dass man nach dem Fall der Mauern 1990 und nach dem Ende des Kalten Krieges, du hast ja eingangs auch das Zitat erwähnt, davon ausgegangen ist, wir haben die Friedensdividende, wir sind nur noch von Freunden umgeben, wir brauchen das alles nicht mehr, wir werden keinen Krieg erleben mehr.
Klaus Klinkel, 1997.
Genau. Und deswegen ist das alles verloren gegangen. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, dass man so ein bisschen mühsam die Gesellschaft so ein bisschen dahin bringt, sich da vielleicht doch mal damit zu beschäftigen, also Vorsorge zu betreiben. Ich kann mich erinnern, dass die Bundesinnenministerin Faeser zu Zeiten der Corona-Pandemie heftige öffentliche Kritik sich eingehandelt hat, als sie darauf hingewiesen hat, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn sich jeder ein paar Vorräte zu Hause anlegt, für den Fall, dass er mal ein paar Tage nicht das Haus verlassen kann. Das zeigt schon, dass also da doch eine sehr große, ich glaube auch Angst, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung herrscht, vielleicht in der Politik sogar mehr als in der Bevölkerung, sich mit solchen Szenarien zu beschäftigen.
Weil es vielleicht Ängste weckt, etwas anspricht, genau. Was unangenehm werden
könnte. Andererseits ist es aber eben so, wir müssen ja nicht immer von Krieg reden, wenn wir darüber sprechen, wie man Vorsorge betreibt. Wir reden einfach davon, dass zum Beispiel auch durch Naturkatastrophen bestimmte Versorgungssysteme eben nicht mehr funktionieren. Ich meine, jeder kann sich ja selber mal überlegen, was passieren würde, wenn, sagen wir mal, 1, 2, 3 Wochen lang kein Strom in der Wohnung mehr ist. Und die ganzen Tiefkühlpizzen abgetaut sind.
Ja, dann kann man auch kein Telefon mehr laden zum
Kein
Beispiel.
Telefon mehr laden, die Toilettenspülung funktioniert nicht mehr. Und ich will das jetzt gar nicht weiter ausmalen. Aber jeder ist da ein bisschen gefordert, vielleicht darüber nachzudenken, der Komfort, den wir bislang in aller Regel haben, vielleicht nicht mehr so vorhanden ist, wie man dann damit umgehen kann.
Dirk, nach deinen Recherchen zum Film, wie ist dein persönliches Fazit? Also auf welchem Weg sind wir? Also an welcher Stelle vielleicht auf diesem langen Weg hin zu einer wirksamen Verteidigung? Was haben wir denn erreicht und wo stehen wir denn eigentlich in puncto Verteidigung der kritischen Infrastruktur?
Das muss man, glaube ich, so ein bisschen sektorspezifisch betrachten. Meine Wahrnehmung ist, dass in bestimmten Wirtschaftsbereichen, also gerade zum Beispiel bei der Energieversorgung, dass die Unternehmen mittlerweile, weil sie seit Jahren mit zum Beispiel mit Hackerangriffen auch konfrontiert sind, schon sehr sensibel sind und sehr, sehr viel auch tun, um sich zu schützen. Während, sagen wir mal, in anderen Bereichen das vielleicht noch nicht so präsent ist. Also der Gesundheitsbereich zum Beispiel. Krankenhäuser spielen natürlich auch eine wichtige Rolle im Krisenfall sowieso, im Kriegsfall auch. Sind die eigentlich darauf vorbereitet, dass ihre IT-Systeme lahmgelegt wären? Funktionieren dann die ganzen Systeme, die die da haben, noch? Das sind so Dinge, ich glaube, da ist man da noch ein bisschen am Anfang vielleicht. Ich glaube schon, dass man in vielen Bereichen da noch ein bisschen arglos unterwegs ist, muss man ganz platt so sagen.
Dirk Reinhardt, vielen Dank für deine Recherchen und für das Gespräch.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Und auch ein herzliches Dankeschön an alle, die zugehört haben. Der Film von Dirk Reinhardt ist ab Montag, dem 20. Januar, im YouTube-Channel von MDR Investigativ zu sehen. Da unter dem Titel »Wenn Russland angreift, sind wir sicher?« Und hier noch ein Podcast-Tipp für alle, die bei diesem Thema immer up-to-date bleiben wollen. In »Was tun, Herr General?«, dem MDR-Podcast über den Krieg in der Ukraine, setzt sich Moderator Tim Deisinger einmal pro Woche mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zusammen und spricht mit ihm über die militärische Lage und die Folgen des Krieges. Kurz, präzise und vor allem auch für Laien verständlich. Außerdem werden auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet. Im Podcast gibt es fundierte Informationen zu einem der wichtigsten weltpolitischen Konflikte unserer Zeit. Zu finden in der ARD-Audiothek und da, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Den Link dazu packen wir auch in die Shownotes. Von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint immer freitags alle 2 Wochen eine neue Folge. Da, wo Sie uns gerade hören und in der ARD-Audiothek. Um die neuen Folgen nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Über Bewertungen, Kommentare, Feedback freuen wir uns immer. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in den Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche kommt am 24. Januar. Da geht es bei Esther Stephan um das Thema Reichtum und Chancenungleichheit in Deutschland. Wir hören uns, so Sie mögen, in 4 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.